Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zum Glück hatte die CDU das Neuland Internet schon vor 7 Jahren entdeckt. Ansonsten hätte es einen Parteitag wie den aktuellen wohl kaum gegeben. Für alle, die erst nach den letzten Nachrichten aus dem Winterschlaf erwacht sind, Armin Laschet ist der neue CDU-Vorsitzende und für meinen Gesprächspartner ist er frisch gewählt schon demoliert. Warum und welchen Kulturwandel die CDU in den letzten Tagen erlebt hat, darüber spreche ich gleich mit Albrecht von Lucke. Außerdem begeben wir uns in dieser Sendung gleich zweimal auf einen Stadtrundgang. Einmal durch Istanbul mit einem Theaterprojekt, das Stadtplanung betreiben will. Und wir erkunden den Sound of Dortmund, so heißt ein neuer Musikfilm. In unserer Reihe Innovationsmotor Kultur blicken wir dann auf Musikinstrumente, wie sie und ihre Weiterentwicklung die Musikgeschichte verändert haben. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Eigentlich wollte ich jetzt über den abgewehrten Kulturwandel in der CDU sprechen. Vereinen statt polarisieren, Laschet statt Merz. Aber der Politikwissenschaftler und Publizist Albrecht von Lucke meinte im Vorgespräch, alles Käse, darüber redet morgen kein Mensch mehr. Viel entscheidender sei das Wie gewesen, wie Armin Laschet gewählt wurde. Zum ersten Mal während eines digitalen Parteitages. Mit Albrecht von Lucke bin ich jetzt telefonisch verbunden. Ja, wie hat denn die Art und Weise der Wahl Einfluss auf das Ergebnis genommen?
Ja, guten Tag, Frau Drost. Sie haben das Entscheidende gesagt. Es war, und das muss man erst mal sehr anerkennend feststellen, der erste große digitale Parteitag, ein Wahlparteitag, der, das hat es in dieser Form in Deutschland noch nie gegeben, der über 1000 Delegierte zunächst einmal versammeln musste, genau 1001 Stimme gewissermaßen. Das hat ungemein gut geklappt. Da konnten wirklich die Hauptverantwortlichen sehr stolz sein. Es wurde dann auch gesagt, er wurde nicht gehackt, denn es gab wohl diese Versuche. Aber, und das ist die eigentliche Ironie der Geschichte, nachdem glänzend diskutiert wurde, beziehungsweise glänzend die Reden gehalten wurden, herausragend Armin Laschet, das war der Grund, glaube ich, warum so mancher vielleicht auch auf den letzten Metern die Stimme gab, gab es dann eine informelle Gesprächsrunde, also der Versuch, noch Fragen zuzulassen. Und in diesen 3 Fragen trat als Zweiter Jens Spahn auf. Und das war diesem digitalen Format geschuldet, dass plötzlich eben nur ganz kurze Interventionen kamen und er hielt aber eine explizite Werberede. Man würde es zuspitzen können, er hat gewissermaßen diese Runde gehackt. Und das hat danach sofort einen Sturm der Empörung hervorgerufen, denn er hat eine ganz klare Wahlaussage zugunsten von Armin Laschet getätigt, also keine Frage gestellt. Also will sagen, das digitale Format, diese Neuformierung digital zugeschalteter Personen hat dazu geführt, dass diese Wahl dann im Nachhinein mit einem ungeheuren Makel versehen wurde, dass nämlich der Eindruck entstand, hier wäre mit unintegren Mitteln die Einsprache. Sprachen von einem Telefonjoker, das war noch die harmlose Form. Die anderen sprachen von glatten Taschenspielertricks. Das Ergebnis von Armin Laschet, der ja dann gewann, sehr knapp gewann, dann sofort demoliert wurde. Das ist ein erstaunliches Ergebnis. Also ein digitaler Parteitag als Erfolg ist dann ein Stück weit doch im Ergebnis an dieser Digitalisierung gescheitert.
Ist das jetzt für Sie eine Art Dammbruch in der politischen Kultur, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert?
Naja, das geht sehr weit. Aber ich finde es ein bisschen fast schade und ein großes Dilemma. Es ist wirklich ein Phänomen. Wir müssen uns ja in Corona-Zeiten daran gewöhnen. Wir erleben dieses Jahr, dass sogar die Thüringen-Wahl gerade verschoben wurde, weil aus Einsicht in die Notwendigkeit Thüringen ist in der Lage, diese Wahl ausnahmsweise zu verschieben, weil es ja eine kurzfristig anberaumte ist. Sie kennen die Kompromisslage in Thüringen. Die ist schwierig, weil wir eine nicht mal Duldungskoalition haben. Da gibt es einen merkwürdigen Vertrag zwischen CDU und Linkspartei und den anderen Koalitionsteilnehmern, damit man überhaupt eine Regierung hinbekommt, die konnte verschoben werden, weil man sagte, okay, das ist ungemein schwierig, Parteitage überhaupt abzuhalten. Wir werden also in diesem Jahr sehr oft es erleben, dass digitale Parteitage stattfinden müssen. Wir erleben aber gleichzeitig, dass dieses Format völlig neue Anforderungen stellt. Also allein die Rede in einen leeren Raum zu sprechen, ist etwas völlig anderes. Man merkte das ungemein bei den Reden von Friedrich Merz, der übrigens eine ganz schwache Rede gehalten hat, aber er litt auch darunter, dass er keine Anerkennung aus der Zuschauer bekam. Also, das sind völlig neue Voraussetzungen und insofern meine ich in der Tat, es sind Effekte denkbar, die dann auch in fataler Weise wieder eigentlich klare Ergebnisse in Abrede stellen und das ist etwas, woran jedenfalls die neue CDU-Spitze, in dem Fall Armin Laschet, zu knapsen hat, denn ihm hat dieser Kasus jetzt sehr geschadet. Wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich große Debatten überleben seitens des Merz-Lagers, ob das letztlich richtig und mit richtigen Dingen zugegangen ist.
Gibt es diese wunderbare Sentenz von Marshall McLuhan, the medium is the message. Also kann man das jetzt ein bisschen umformulieren, das Medium ist das Ergebnis?
Naja, das geht sehr weit. Es ist ja weiterhin eine reguläre Wahl, aber Sie sagen völlig recht, zu Recht, das große McLuhan-Wort ist da sehr treffend. Das Medium stellt zumindest Botschaften in den Raum, die man letztlich ernst nehmen muss. Die Herausforderung, diese Message einer neuen Redekultur auch überhaupt zu begreifen, und das hat Laschet ganz stark gemacht, er hat begriffen, wie man auch mit diesem leeren Raum überhaupt erst einmal umgehen muss, das ist die eine Seite, aber viel komplexer ist es, und das hat eben dieser Parteitag gezeigt, anschließend auch im Verfahren von Rede und Antwort, den Eindruck der Objektivität, der in einem normalen Parteitag durch die Präsenz der Menschen, der Delegierten existiert, diesen Eindruck der Objektivität aufrechtzuerhalten. Es fällt also viel leichter, das zu praktizieren, was den Eindruck danach erzeugen könnte. Man hat das vom Establishment ausgesteuert, denn das müssen wir uns erinnern, war ja genau der Eindruck und das fatale Wort, was Friedrich Merz im Vorfeld dieses Parteitages schon im Dezember letzten Jahres gestreut hat. Eigentlich will das Establishment mich verhindern und dieser Vorwurf wird jetzt wieder im Raum sein.
Ganz kurz zum Schluss, sehen Sie eine Lösung aus diesem Dilemma der Kommunikation?
Nein, das ist sehr schwer. Es ist aber ein lernender Prozess, in dem wir uns befinden. Und die CDU, das ist das Ironische, die ja nun mit Abstand die wichtigste Partei in diesem Lande ist, hat gewissermaßen die Premiere geleistet. Und die vielleicht wichtigste parteipolitische Wahl hat dadurch ein Ergebnis gezeitigt, was erstmal normal hätte zustande kommen können. Aber es ist damit ein Stück weit lediert worden. Und in Zukunft wird man, glaube ich, sehr viel genauer darauf achten, dass die Ausgewogenheit auch in den Fragerunden existiert, denn andernfalls wird man diesen Vorwurf immer wieder machen müssen. Und hier haben wir erlebt, dass ein eigentlich starker neuer Vorsitzender dadurch es, glaube ich, in den nächsten Tagen nicht leichter haben wird.
Sagt der Politikwissenschaftler und Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Buttenhorst.
Die Welt ist übersät von Städten, die weder von Architekten noch von Stadtplanern erbaut wurden und die dennoch funktionieren. Gut, mit einer Einschränkung. Die Städte wurden in virtuellen Welten erbaut, am PC, in Computerspielen. Wie aber würde eine echte Stadt aussehen, die von ihren Bewohnern mitgeplant würde? Eine riesige Stadt wie Istanbul beispielsweise. Das hat sich das Ensemble Fringe gefragt und die Antwort darauf ist eine Fusion aus Theater, Computerspiel und Stadtplanung. Dorothea Markus war dabei online und mit ein paar kleinen Startschwierigkeiten.
Rund 20 Minuten hat es gedauert, die eigens von der Istanbuler Künstlerin Fehime Seven entworfene App auf meinem Smartphone zu installieren und das per E-Mail gesendete Foto als Zoom-Hintergrund festzulegen. Doch nun geht es los und ich finde mich mit 20 anderen Theaterbesuchern in einer digitalen Konferenz.
Ihr werdet gleich alle in eine vielleicht fiktive Stadt eingelassen. Wir haben unsere Stadt in 4 Bezirke aufgeteilt. In jedem dieser Bezirke werdet ihr nachher jemanden vorfinden, die euch durch diesen Abend geleiten wird und die euch helfen wird, euer Stadtviertel, in dem ihr euch aufhaltet, zu entdecken. Und jetzt lehnt euch einstweilen erstmal zurück. Ich wünsche euch und uns allen eine gute Reise.
Ich gehöre zur blauen Gruppe, benannt nach Fischen. Es gibt aber auch Rot, Grün und Gelb. Einige von uns haben einen schwarz-weißen Stadtplan-Hintergrund mit Straßen- und Viertelgrenzen. Wir sind Stadtplaner einer fiktiven Stadt. Andere sind als ihre Bewohner eingeteilt, haben Stadtszenen hinter sich auf den Bildschirm geladen. 5 Schauspieler des Fringe-Ensembles leiten uns, teilweise als Gruppenmoderatoren, teilweise stimmen sie uns aber auch mit poetischen Texten darauf ein, welche Herausforderungen auf Städte der Zukunft zukommen. Für ein Publikum in Istanbul, dem Ort der Uraufführung, müssen solche Worte geradezu aufrührerisch klingen.
Aber die Technik macht es auch einfacher als je zuvor, sich der Ungleichheit zu widersetzen. Welche Zukunft wird sich durchsetzen?
Vielleicht werden in der Zukunft Papier, Wörter, Berührungen, geheime Sub- und Zeichensprachen neu entdeckt.
Und so vielleicht eine neue Welt gegründet, digitale Revolten zu starten.
Auf der App finde ich nun das Profil meines Avatars als Teil des Spiels. Ich bin eine 47-jährige Hotelmanagerin, stets diszipliniert, aber auch mal verrückt, liebe Joggen und hasse Misserfolg. Mein Viertel ist die von Großkonzernen bedrohte Seele der Stadt.
Alles begann hier, aber es gab immer eine Schwierigkeit, hier zu leben. Denn eine richtige, funktionierende Nachbarschaft hat es eigentlich nie gegeben. Also, ich führe euch ein bisschen durchs Viertel.
Was tun, wenn das Viertel tagsüber von Touristen geflutet wird, aber nachts so menschenleer ist, dass sich keiner mehr hindurchtraut? Die Nachbarn wegziehen, kleine Geschäfte schließen müssen. Wir werden in kleine Breakout-Rooms eingeladen, um in Zweiergruppen Lösungen zu finden, lassen uns von anderen Viertelbewohnern inspirieren, wippen in einer kleinen Tanzanlage und kommen dann wieder zurück, um im Plenum zu sprechen, mit verschiedenen Perspektiven und trotzdem respektvoll.
Und das irgendwie mit Musik und Erfahrungen teilen, irgendwie mitzumachen.
Punkto Sicherheit ist auch bei mir das vorherrschende Thema, insbesondere die Präventionsarbeit, wie die Kriminalität eingedämmt werden kann im Voraus. Mhm. Also dass es gar nicht erst so weit kommt.
Am Schluss einigen wir uns in Gruppe Blau auf kleine Sicherheitsinseln, günstigere Mieten, mehr Bars, längere Öffnungszeiten. Und dann ist es auch schon sehr plötzlich vorbei. Die letzte Spielebene ist eine Augmented Reality-Darstellung auf unserem Handy. Die Wortfetzen wiederholt und zeigt, mit wem wir uns gedanklich verbunden haben an diesem Abend.
Jetzt ist es Zeit, den Weg alleine weiterzugehen. Gleich verwandle ich mich an irgendeinem Ort in eine Sitzbank.
Auf der sich Menschen treffen. Es ist Zeit.
Es ist Zeit.
Es ist Zeit.
Spannend, wie hier Theater, interaktives Rollenspiel, Videokunst und improvisierte Konferenzschaltung zusammenkommen, wie die Zuschauer selbst zu fiktiven Darstellern werden, aber auch ihre realen Sichtweisen schärfen für ein Thema, das uns alle massiv betrifft. Für den großen Gedankenentwurf sind die 2 Stunden am Ende viel zu kurz. Und doch fühlt man sich solidarisch gestärkt und verbunden nach diesem Abend, der in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend ist. Ein interaktives Experiment, das Theater auf seine politische Urfunktion zurückführt, als außergewöhnlicher Kommunikationsraum, der Spiel und Realität in Echtzeit zusammenführt. Eine Ermutigung, gemeinschaftlich über die großen Gesellschaftsfragen nachzudenken.
Stadtplanung als Theaterprojekt, inszeniert vom Bonner Ensemble Fringe. Und wir schließen gleich an mit einem musikalischen Stadtrundgang durch eine nicht ganz so spektakuläre Metropole wie Istanbul, aber spektakulär, das will man auch gar nicht sein, in Dortmund. Feiern möchte man sich aber dennoch, und zwar mit einem Musikfilm. Sounds of Dortmund heißt er und hat heute Premiere. Rap, Mozart, Sirenen und ein Zupfensemble. Das ist also Teil der musikalischen DNA von Dortmund. Vom Sound of Dortmund, wie ein neuer Musikfilm heißt. Ja, und Florian Fuchs hat ihn gesehen. Ein Zitat, poetisches Klangkunstwerk wollte man erschaffen. Ist das gelungen?
Ja, das ist tatsächlich gelungen. Das ist ein sehr schöner Beitrag in dieser Zeit, wo natürlich auch im Ruhrgebiet alles weiter geschlossen ist und wo man jetzt mal nicht eine abgefilmte Inszenierung hat oder irgendetwas aus dem Archiv, sondern gleich gesagt hat, aus diesem Projekt, das so angelegt war und auch noch ist, das wird also, wenn alles wieder offen ist, so sein, dass man in den einzelnen Stadtvierteln von Dortmund wieder Aufführungen macht, wo auch Teile dieses Films dann praktisch real nochmal umgesetzt werden, dass man eben im Anschluss an den Musi-Circus von John Cage, wo also jeder eingeladen ist, zu einer bestimmten Zeit Töne zu erzeugen, sehr unkoordiniert, ist das gleichsam jetzt das Folgeprojekt und das ist dann durchaus koordiniert, obwohl wir schon gehört haben, es ist eben eine Vielfältigkeit auch der Klang- und Musiksprache.
Und diese Vielfalt fügte sich dann tatsächlich zu einem akustischen Porträt der Stadt zusammen?
Ja, das ist auf der einen Seite mit ein bisschen Klängen, die man erwartet aus so einer Industriestadt, aber dann eben auch künstlerisch durchaus sinnvoll und sehr schön überhöht. Wir haben schon gerade den Eindruck bekommen, da war unter anderem, das gibt es das Bezirkszupforchester Dortmund, das dort eine wichtige Rolle spielt, wie überhaupt eine Unzahl von Klangkörpern auftauchen, von Chören, die der Opernintendant Herbert Germeshausen da animiert hat, bei diesem Projekt mitzumachen, erschaffen haben das Alvaro Schöck und Hussi Schirin in einer Schwarz-Weiß-Optik im Übrigen. Und das ist wirklich eine Reise, eine Neuvermessung der Kulturlandschaft und auch dann eben der Klanglandschaft Dortmund. Wir sind mal im Fußballstadion, wo ein einsamer Sänger singt. Dann sind wir wieder an ganz unterschiedlichen Orten, natürlich auch vor dem Opernhaus, in diesem Fall nicht drinnen. Und was ganz charmant ist, es gibt dann auch mal also nicht eine Einblendung, aber an der Oper Dortmund sieht man dann plötzlich einmal so ein Spruchband, da heißt es dann, es wird Zeit für das Live-Erlebnis, aber das wird jetzt eben nicht so plakativ und banal jetzt ausgespielt, sondern hat durchaus wirklich Charme und Reiz. Und ich muss wirklich sagen, diese Sympathie, diese Grundsympathie, die das Ganze durchzieht, mit den vielen, vielen Musikerinnen und Musikern, macht Spaß anzuschauen, anzuhören. Auf der anderen Seite bekommt man eben dann tatsächlich auch einen Eindruck, was da alles los ist in Dortmund.
Anzuschauen, haben Sie gerade gesagt, Schwarz-Weiß war auch so ein Stichwort. Dortmund ist natürlich auch zu sehen. Wie ist das Ganze umgesetzt filmisch?
Eben als ein Aneinanderfügen von verschiedenen Räumen, manchmal ganz klar, da sieht man Industrielandschaft, das, was man eigentlich von Dortmund erwartet und auch nicht so die ganz so schönen Ecken dort. Dann wird das Ganze aber auch wiederum visuell durchaus schön wirklich überhöht. Es gibt nämlich dann eben die Königin der Nacht, die wir schon gehört haben, das war übrigens Soo-Yeon Lee, die das gesungen hat und die singt dann überwiegend auch vor einzelnen Zuhörern und Zuhörern oder auch mal eben vor Räumen, die sehr, sehr leer sind. Also es gibt so eine Ebene, die gleichsam ein bisschen was auch erzählt und auf die aktuelle Situation reflektiert, sodass es ja mal sehr realistisch ist, mal eben sehr überhöht, so auf allen Ebenen eigentlich. Und das könnte, denke ich, durchaus Kult werden, auch über Dortmund hinaus. Und man kann schon gespannt sein, wenn dann alles mal offen ist, wenn gleichsam dieser neue Musikzirkus dann vom Schwarz-Weiß-Film hoffentlich wieder in die farbige Realität dann hinübergleitet.
Jörn Florian Fuchs über Sounds of Dortmund. Heute noch online zu sehen und dann im April, das ist zumindest geplant, im Dortmunder Opernhaus. Innovationsmotor Kultur. Unter dieser Überschrift haben wir in den letzten Tagen mit Philosophen, mit Soziologen, Schriftstellerinnen und Musikerinnen gesprochen über die Innovationskraft von Kultur. Unter anderem mit Anne-Sophie Mutter, für die etwa ein Komponist wie Beethoven bis heute visionär ist. Aber auch ein Beethoven benötigte für seine Innovationen das richtige Gerät, sprich die richtigen Instrumente. Sein ideales Instrument, den idealen Flügel, hat er leider nie gefunden. Irgendwas war immer zu piepsig, zu schwer im Anschlag, unschön im Klang. Und natürlich wäre es äußerst interessant zu erfahren, wie und was er auf einem modernen Flügel komponiert hätte. Wie neue Instrumente die Musikgeschichte beeinflusst haben und umgekehrt, darüber habe ich mit der Musikwissenschaftlerin Conny Restle gesprochen, Professorin und Direktorin des Musikinstrumentenmuseums Berlin. Bleiben wir kurz bei Beethoven. Der war als Pianist ja nie so richtig zufrieden mit seinem Instrument. Und dabei wurde in dieser Zeit an kaum einem Instrument so viel getüftelt wie am Flügel. Was wäre denn eine Innovation gewesen, die Beethoven gefallen hätte? Lassen Sie uns ein wenig spekulieren.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Beethoven gerne einen Hammerflügel gehabt hätte. Für ihn wäre das wirklich wichtig gewesen, das, was er noch so irgendwie im Kopf hatte. Und er hört es zwar nicht, aber er spielt es auf dem Klavier und kann das sich auf irgendeine andere Art und Weise dann nochmal vorspielen, das nochmal wiederholen sozusagen. Und ich glaube, das war etwas, was ihm sehr gefallen hätte und was ja viele moderne Flügel, aber auch elektronische Instrumente besitzen. Diese MIDI-Schnittstelle, dass man das auch aufnehmen kann. Davon wäre er sicherlich begeistert gewesen.
Bleiben wir noch kurz beim Flügel. Eine Beethoven-Sonate klingt ja anders als eine Mozart-Sonate. Und Schumann und Liszt haben die Möglichkeiten des Instruments dann noch einmal erweitert, ganz zu schweigen vom 20. Jahrhundert. Mich würde interessieren, wie viel von einem Werk, nehmen wir mal Liszts bombastische H-Moll-Sonate, wie viel beruht da auf ästhetischem Wandel und wie viel tatsächlich auch auf technischem Fortschritt?
Ich denke mal, das geht beides Hand in Hand irgendwie. Für mich als Instrumentenkundler ist einfach interessant zu sehen, diese Zusammenarbeit zwischen den Interpreten, den Komponisten und den Instrumentenbauern. Es ist schon so gewesen, dass diese Instrumente gerade zu Beginn oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Klavierinstrumente auf, wenn ich das mal so salopp sagen darf, auf Kante genäht gewesen sind. Die Beseitung war unheimlich stark. Der Rahmen des Instrumentes hat das alles nicht ausgehalten. Und wenn jetzt Liszt seine H-Moll-Sonate spielt, dann bewegt es sich immer an der Grenze. Es bewegt sich an der Grenze eigentlich dessen, was ein Instrument für einen Interpreten zu leisten vermag. Und es bewegt sich immer an der Grenze sozusagen dessen, was man überhaupt mit einem Klavier realisieren kann. An Klanglichkeit, an Technik. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden dann, der wirklich so diese Grenzen auch ausgelost hat wie Liszt. Alle an danach folgenden Komponisten und ich denke insbesondere an den von mir so sehr geliebten und geschätzten Sergei Rachmaninow, die sind eigentlich in diesen Grenzen geblieben. Es gab dann andere Dinge, aber zumindest diese technischen Grenzen eines Klaviers, wie es dann Ende des 19. Jahrhunderts bestand, die sind dann nicht weiter aufgerissen worden.
Der Flügel ist ja ein Paradebeispiel für Innovation im Instrumentenbau. Welche Beispiele gibt es denn noch für eine Entwicklung, die den Komponisten völlig neue Möglichkeiten an die Hand gegeben hat?
Vielleicht eines der bekanntesten Beispiele sind die Ventile am Blechblasinstrument. Das Blechblasinstrument, egal ob es eine Trompete ist oder auch ein tieferes Instrument, das fußt eigentlich auf den Naturtönen. Oktave, Quinte, Quarte, Terz, die ja auch schon bereits in der Antike beschrieben werden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben zwei Musiker gemeinsam, die aus Schlesien stammten, die Ventile für Blechblasinstrument entwickelt. Dadurch konnte das Instrument auf einmal eigentlich wie ein Klavier gespielt werden und ist sozusagen aus dieser reinen Signalschiene herausgekommen und es ist nun zum gleichwertigen Musikinstrument neben den Streichinstrumenten und neben den Holzbassinstrumenten im Orchester geworden. Und das muss ich mal vorstellen, dass man mit einem Blechblasinstrument die Tonleiter rauf und runter spielen kann, man kann eine Violine nachmachen, man kann Tasteninstrumente nachmachen damit. Das war ein ganz, ganz großer Umschwung durch diese Erfindung der Ventile bei den Blechblasinstrumenten zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Da habe ich jetzt so eine Henne-Ei-Frage. Was kommt denn zuerst? Die Wünsche, die Klangvorstellungen der Komponisten oder wie jetzt eben bei den Blechblasinstrumenten die technische Neu- oder Weiterentwicklung oder geht das Hand in Hand?
Nein, bei den Blechblasinstrumenten ist es interessant. Da sind es zuerst die Musiker, die sowas entwickeln und nicht die Komponisten. Es gibt ja von Richard Wagner zum Beispiel in seinen Partituren, kann man das sehr gut nachvollziehen, den Wunsch, diese Blechblasinstrumente immer noch in ihrer herkömmlichen, in ihrer alten Form zu spielen. Selbst wenn sie nun Ventile haben, wünscht sich Wagner, dass die Musiker an bestimmten Stellen das Instrument wie ein Naturinstrument spielen.
Weil ihm dieser altmodische Klang besser gefiel.
Genau, weil manche Töne in dieser Naturtonreihe eben nicht ganz, ganz rein sind für unser Gehör. Gerade für Stellen, wo vielleicht irgendwie auch was intendiert ist, was unsicher ist oder was so ein Grummeln erzeugen soll, dort will dann Wagner auch wirklich diese etwas schiefen Töne haben.
Es gibt ja auch Instrumente wie die Geige zum Beispiel oder Streichinstrumente im Allgemeinen, deren Form ist ja seit ungefähr 300 Jahren nahezu unverändert geblieben. Später wurden sie natürlich ein bisschen aufgerüstet, aber die Form an sich, das Material, die Arbeit daran ist eigentlich geblieben. Eine Stradivari ist eigentlich immer noch das Maß aller Dinge. Gibt es sozusagen auch so etwas wie ein Ende der Innovation?
Die Streichinstrumente, die Violine, also die Braccio-Instrumente, sind ebenso ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass sich da kaum noch was in Richtung Innovation bewegt. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder auch die Versuche, das Material zu ersetzen, das Ahorn und Fichte, was bei Streichinstrumenten eine große Rolle spielt, zum Beispiel durch Carbon. Aber so richtig hat sich das einfach nicht durchgesetzt, weil man muss immer wissen, wenn man an einer Stellschraube dreht bei einem Instrument, kann es sein, dass sich A, der Klang und B, die Spieltechnik total verändern. Und meine Wahrnehmung ist die, dass im Bereich der klassischen Musik die Musiker schwer tun mit Innovationen. Die spielen ja eigentlich auch, wenn man das ganz böse formuliert, immer noch die Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und wenn ich mir so die Programme angucke, der großen Orchester, auch hier in Berlin, dann ist es doch so, das ist der Schwerpunkt eigentlich des Repertoires. Beethoven, Brahms, und vielleicht ein bisschen Richard Strauss auch noch mit dazu und ein paar andere Komponisten. Aber wirklich moderne Musik, die tut sich schwer auf der großen Bühne, finde ich. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Instrumente sich seit dieser Zeit, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, kaum mehr verändert haben. Das trifft eigentlich auf 90% der Instrumente zu. Der Flügel hat sich nicht mehr verändert seit dieser Zeit. Die Streichinstrumente haben sich nicht mehr verändert. Und wenn man so will, auch die Blechblasinstrumente und Holzblasinstrumente haben sich nicht mehr verändert. Es gibt eine Innovation im 20. Jahrhundert, die sitzt aber ganz woanders an. Und das ist für mich eigentlich das ganz, ganz Spannende.
Lassen Sie mich raten, die elektronische Musik.
Genau.
Ganz genau, eine der einschneidendsten Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Und ich habe mich auch das auch gefragt, ob das sozusagen das Ende der Innovation war im instrumentalen Bereich. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, alte Instrumente neu zu präparieren. Geht das so Hand in Hand?
Ja, sicherlich. Also die Entwicklung oder die Erfindung oder das der elektronischen Instrumente findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem man sich auch wieder mit alten Instrumenten beschäftigt, mit historischen Instrumenten. Ich glaube schon, dass bei einigen Menschen und natürlich besonders bei Musikern und Komponisten so der Wunsch vorhanden ist, immer wieder was Neues zu hören, was Neues zu finden, um auch neue musikalische Ausdrucksformen dann sich zu erobern. Was ist daraus entstanden? Daraus entstanden ist natürlich zum einen, dass ich mittels der Elektronik herkömmliche Instrumente nachahmen kann. Aber das stand eigentlich zuerst gar nicht so im Vordergrund, sondern dass ich mir ganz neue Klangwelten und ganz neue Möglichkeiten des Zugangs oder wie ich Musik spiele erarbeite. Denn das wäre vielleicht noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Das Entscheidende an einem Musikinstrument sind auf der einen Seite der Klang, auf der anderen Seite allerdings die Schnittstelle zwischen Mensch und Instrument, dass ich das Instrument spielen kann. Diese ganz wichtige Schnittstelle ist bei den Tasten, zumindest sind diese Tasten. Und bei den elektronischen Instrumenten gibt es nun auch noch eine andere Schnittstelle, nämlich dass ich dieses Instrument über Zahlen, über mathematische Algorithmen programmieren kann. Und das Instrument dann auf eine ganz andere Art und Weise erklingt. Das ist was ganz was Neues, was es bis dato eigentlich im Bereich der Musikinstrumente noch nicht gab.
Kurze Frage zum Schluss. Welche Neuerung im Instrumentenbau setzt Sie bis heute in Erstaunen?
Es ist die Taste. So einfach das auch ist, aber die Taste, man nannte das noch lateinisch Clavis, das ist der Schlüssel, mit dem kann ich mir so einen Ton aufsperren. Das ist was ganz was Neues gewesen. Und heute könnte man sich eigentlich überhaupt nicht mehr, unsere ganze digitale Welt könnte man sich gar nicht mehr ohne diese Tasten vorstellen. Und diese Tasten kommen von der Orgel, so wie wir sie auch dann im ausgehenden Mittelalter kennen.
Sagt Conny Restle, sie ist Direktorin des Musikinstrumentenmuseums Berlin. In unserer Reihe Innovationsmutter Kultur haben wir über die Instrumente gesprochen und alle Gespräche dieser Reihe finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Die Kulturmeldungen hat heute Antje Allroggen für uns und die beginnen mit dem Peter-Huchel-Preis und seinem Gewinner.
Der in Dresden lebende Lyriker, Schriftsteller und Büchner-Preisträger Marcel Beyer erhält in diesem Jahr den Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik. Die Jury hat seinen Gedichtband Dämonenräumdienst als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2020 gewürdigt. Marcel Beyer las im Herbst daraus vor, hören wir einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Gedicht Mooshammer, das vor allem über den Hund des ermordeten Münchner Modedesigners erzählt.
Mooshammer. Ein Wort wie Baggerblut. Der Name flößt Vertrauen ein.
So die Jury lobte den Gedichtband für seine Abenteuerexpeditionen in vertrautes Gelände. In vielen der Gedichte tauchen Phänomene oder Figuren auf, denen Beyer während seiner Kindheit in den 1980er Jahren in Westdeutschland begegnet ist. Neben Mooshammer sind das auch Gegenstände, eine Tschibo-Taschenlampe, ein Rattansofa, ein Maggi-Fläschchen. Eine Erinnerungsarchäologie, die das Experiment gewagt hat, Figuren aus dem Boulevard oder dem schnöden Alltag in die Lyrik zu bringen. Und das sehr würdevoll und in einem streng komponierten Rahmen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll voraussichtlich am 21. Mai in Staufen im Breisgau verliehen werden. Und noch etwas zum Thema Kosten. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer hält am Eintritt für den Berliner Teil des Humboldt-Forums fest. Die Preise für diesen Flügel würden moderat gehalten und es würde Ausnahmeregeln geben, etwa für Schülerinnen und Schüler, so Lederer. Damit wird es auch nach der Eröffnungsphase bei unterschiedlichen Eintrittsregelungen bleiben. Vorgesehen ist, dass weite Teile des Museums und Ausstellungszentrums frei zugänglich sind. Für den Berliner Teil und für Sonderausstellungen müsste allerdings gezahlt werden. Bereits vor einigen Tagen hatte Lederer angekündigt, Berliner Kultureinrichtungen bis Ostern geschlossen zu halten. Und auch in Hessen sollen einige Theater bis Anfang April zubleiben, wir berichteten. Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und zugleich auch Kultursenator in Hamburg, zeigte Verständnis für dieses Vorhaben, wünscht sich aber auch von politischer Seite Unterstützung, damit die Häuser, wenn es wieder möglich sei, auch wieder mit dem Spielbetrieb anfangen könnten. Dafür, so sagte er gestern in Deutschlandfunk Kultur, müsse rechtzeitig rechtzeitig ein intensiverer Probebetrieb wieder möglich sein. Und soweit die Kulturmeldungen.
Und soweit Kultur heute, gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend mit Themen auch jenseits des CDU-Parteitags. Mascha Ross war am Mikrofon. Ihnen noch einen schönen Abend.